Schönen guten Tag. Dies ist eine neue Folge von Corona im Rechtsstaat. Und heute freue ich mich sehr, mal wieder einen Vertreter aus der Zunft der Staatsrechtler begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag, Herr Lindner.
Ja, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Möglichkeit zu sprechen mit Ihnen.
Herr Lindner, Sie sind an der Universität Augsburg, haben dort den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie. Sie sind als Hochschullehrer Quereinsteiger, habe ich Ihrem Lebenslauf entnommen, weil Sie zuvor im Ministerium tätig waren, nämlich auch im Bereich Hochschulen, Hochschulgesetzgebung, im Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dann seit August 2012 dann dort in ihrer jetzigen Tätigkeit an der Universität Augsburg als Hochschullehrer tätig. Ich habe mit Interesse gesehen, Sie schreiben in Ihrem Lebenslauf, dass Sie schon promoviert haben zur verfassungsrechtlichen Dimension des polizeirechtlichen der polizeirechtlichen Adressatenpflichten. Polizeirecht fühle ich mich gar nicht so richtig sattelfest, aber geht es da nicht auch um Störer und Nichtstörer, was die Adressaten angeht?
Ja, das ist die Frage, wen kann die Polizei eigentlich zu bestimmten Maßnahmen heranziehen? Und da sagt das Polizeirecht ja zunächst mal nicht jeden, sondern nur den Störer, also den Handlungsstörer, der eine Gefahr verursacht, oder den Grundstückseigentümer, von dessen Grundstück eine Gefahr ausgeht, und nur ganz im extremen Notfall den Nichtstörer, von dem eben keine Gefahr ausgeht. Das ist natürlich auch etwas, was in der gegenwärtigen Pandemie durchaus eine Rolle spielt. Da werden ja zu einer Fülle Personen herangezogen, von denen weder eine Gefahr ausgeht, noch die sonst irgendwie beteiligt sind, die aber trotzdem mit Pflichten, Unterlassungspflichten, Duldungspflichten, Gastronomen, Friseure, Schüler überzogen werden.
Wir werden hier ja dann gleich ein bisschen über die Rechtsprechung der Verwaltungs- und auch Verfassungsgerichte sprechen. Warum kommt die Unterscheidung zwischen Störer und Nichtstörer eigentlich in der Rechtsprechung überhaupt nicht vor? Also jedenfalls nicht so, also das ist jedenfalls kein Thema, das irgendwo mal in größerer Ausführlichkeit behandelt wird.
Ja, meinen Sie jetzt die Rechtsprechung zu Corona? Oder?
Zu Corona, richtig, ja.
Ja, also das ist natürlich im Infektionsschutzrecht noch eine andere Sache, weil das Infektionsschutzrecht diesen klassischen Störerbegriff und Unterscheidung zwischen Störer und Nichtstörer so nicht übernimmt. Also das Infektionsschutzgesetz hat ja eine eigenständige Regelung und sagt eben selber, dass mehr oder weniger in einer pandemischen Lage oder in einer Lage, in der es zu Infektionen kommen kann, eben Maßnahmen möglich sind, ohne zwischen Störer und Nichtstörer zu unterscheiden. Deswegen ist es wohl so, und das ist auch die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, dass diese klassische Dogmatik aus dem Polizeirecht zwischen Störer und Nichtstörer so auf das, zumindest 1:1, auf das im Infektionsschutzrecht nicht übertragbar ist, sondern allenfalls im Rahmen der Messensausübung oder sowas. Also das ist eigentlich gesättigte Rechtsprechung, dass man das nicht 1:1 überträgt. Obwohl es vom Gedanken her eigentlich nahelegen würde. Aber man sagt eben, die polizeirechtliche Gefahr ist halt meistens eine punktuelle, eine, die man konkret fixieren kann, zuordnen kann, bestimmten Personen zuordnen kann. Und bei einer Pandemie ist das eben anders.
Könnte es auf der Rechtsfolgenseite auch insoweit eine Rolle spielen, dass es bei Entschädigungsfragen, die es ja auch gibt, dann wieder eine Rolle spielt?
Also das ist insofern richtig, als im Polizeirecht der sogenannte Nichtstörer, also der in Anspruch genommen wird für die Beseitigung einer Gefahr, obwohl er nichts dafür kann, ein Sonderopfer erbringt zur Beseitigung der Gefahr und deswegen eine Entschädigung kriegt, die sogenannte Nichtstörerentschädigung. Nun haben wir ein Infektionsschutzgesetz, das natürlich anders geregelt. Wir haben zwar auch Entschädigungstatbestände, die decken aber nicht das ganze Feld derer ab, die hier in Anspruch genommen werden. Also ein Gastwirt, der letztlich Corona-bedingt zumachen muss, der wird nicht aufgrund der Regelungen im Infektionsschutzgesetz wahrscheinlich eine Entschädigung bekommen, sondern vielleicht aufgrund von anderen Rechtsgrundlagen. Aber auch das ist so, dass hier die Nichtstörerentschädigung aus dem Polizeirecht im Infektionsschutzrecht kein hundertprozentiges Pendant findet. Und deswegen hat der Staat natürlich zumindest versucht, irgendwelche finanziellen Entschädigungen auf den Weg zu bringen. Also dieses Programm, was ja von Herrn Altmaier offensichtlich immer noch nicht umgesetzt ist.
Ja. Inwiefern stecken die Grundrechte wiederum, also sozusagen eine Schicht unter der Unterscheidung Störer, Nichtstörer, auch was Entschädigungen angeht?
Also die Unterscheidung ist natürlich schon auch eine grundrechtlich bedingte. Man hat natürlich immer, wenn man jemanden in Anspruch nimmt, sei es, dass er sein Lokal nicht öffnen darf, sei es, dass er sonst irgendwas nicht machen darf, sei es, dass er in Quarantäne muss, das sind natürlich immer Grundrechtseingriffe. Und die Grundrechtseingriffe sind natürlich zu rechtfertigen und können nur gerechtfertigt werden durch die Nähe der Person zu einer bestimmten Gefahr. Das ist also gewissermaßen die im grundrechtlichen Rechtfertigungsschema drin. Wer etwas zur Abwehr einer Gefahr beitragen kann, der kann auch herangezogen werden. Das ist der sachliche Grund, weshalb man in seine Grundrechte eingreift. Das greift eben beim Infektionsschutzrecht, wie ich ja vorher sagte, nicht wirklich. Da gibt es keine Sachnähe. Also im Infektionsschutzrecht, wie hat mal jemand gesagt, ist potenziell jeder Störer. Mhm. Weil er potenziell Träger des Virus ist, obwohl man es nicht weiß. Und insofern greift diese gewissermaßen grundrechtlich bedingte Dialektik für das Polizeirecht beim Infektionsschutzrecht eigentlich weniger.
Zum Thema Grundrechte habe ich auch in Ihrem Lebenslauf gefunden, dass Sie eine unglaublich breite Titel Ihrer Habilitationsschrift hatten, nämlich die Theorie der Grundrechtsdogmatik. Also Chapeau, das muss ja ein ganz weites Feld gewesen sein, was Sie da beackert haben. Und dann schreiben Sie auch in Ihrem Lebenslauf, Sie haben dann einen Habilitationsvortrag gehalten zur Kategorie des rechtswertungsfreien Raumes. Und auch da musste ich wieder an die aktuelle Rechtsprechung denken, in der ja immer sehr, sehr viel dann von der Einschätzungsprärogative des Verordnungsgebers die Rede ist. Ist das ein Zusammenhang, den ich da richtig sehe?
Also das, was ich damals versucht habe unter rechtswertungsfreiem Raum, ist natürlich keine Erfindung von mir, sondern das stammt von dem Rechtsphilosophen Arthur Kaufmann. Das waren Überlegungen, wie man dilemmaartige Situationen, wie das Recht mit dilemmaartigen Situationen umgeht. Also ein aktueller Anwendungsfall, den wir Gott sei Dank nicht haben, wäre die Triage. Also wen rette ich, wenn ich zu wenig Beatmungsgeräte zur Verfügung habe? Und da war die Überlegung, ist das eine Frage, die das Recht überhaupt beantworten kann? Oder ist das nicht eine Frage, die Verantwortlichen vor Ort entscheiden müssen? Also die Frage der Enthaltsamkeit des Rechts bei dilemmaartigen Situationen. Eine Parallele, die damals diskutiert worden war, war die Frage des Flugzeugabschusses. Mhm. Bei der Situation, dass ein vollbesetztes Passagierflugzeug in ein vollbesetztes Stadion von Terroristen entführt, zu stürzen droht, ob man dann dieses Flugzeug abschießen darf. Das ist eben eine dilemmaartige Situation. Entweder ich schieße das Flugzeug ab, dann sterben nur die im Flugzeug, in Anführungszeichen, oder ich schieße nicht ab, dann sterben alle. Das ist die Frage, kann das Recht eigentlich solche Situationen überhaupt bewältigen? Und da war die Überlegung, ist das nicht etwas, wo man sagen muss, dann muss man diese Entscheidung muss man den verantwortlichen Personen in der konkreten Situation überantworten, das kann das Recht vorher abstrakt nicht regeln. Und dafür habe ich eben die Formulierung rechtswertungsfreier Raum eingeführt. Also das hat weniger etwas mit der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers zu tun, als eben mit solchen Situationen, die mehr oder weniger ausweglos sind. Und egal, welche Lösung ich befürworte, eine Person stirbt immer. Ja, das ist ja das bei der Triage, das große Problem. Im Übrigen auch bei der Impfreihenfolge. Das ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so dringlich, weil wir die hochvulnerablen Gruppen ja schon zumindest zu einem Großteil geimpft sind. Aber auch bei der Impfung war natürlich schon die Frage, nach welcher Reihenfolge impfe ich, und wer von dem knappen Impfstoff keinen bekommt, der ist möglicherweise dem Tode geweiht, wenn er sich infiziert mit 85 im Pflegeheim.
Ja. Um den Schutz der vulnerablen Bevölkerungsgruppen gerade in den Einrichtungen, in den Pflegeeinrichtungen. Das ist ja auch stark Thema gewesen in einem Beitrag, den Sie im Verfassungsblock, für den Verfassungsblock verfasst haben im Dezember. Und dann taucht es wieder auf in einem Beitrag, den Sie wiederum in der Zeit veröffentlicht haben. Ende Januar, wo Sie auch eine Frage stellen, die auch schon fast wieder eine Dilemma-Frage ist. Da stellen Sie nämlich die Frage, ist ein harter Lockdown nur deswegen notwendig, weil die Politik wirksame Schutzmaßnahmen an entscheidender Stelle unterlässt? Wäre er ansonsten nicht erforderlich und ist er daher rechtswidrig? Also die Politik, so stellen Sie zunächst mal das in Frageform, hat es möglicherweise verabsäumt, jetzt an der Stelle auch wirksamen Schutz herzustellen, an denen es am wichtigsten war, und hat stattdessen uns allen wieder den harten Lockdown, und das ja mittlerweile seit Monaten, verordnet. Ich habe mich häufiger schon die Frage gestellt, wo ist denn eigentlich die Stelle jetzt in unserem, das ist dann wohl die verfassungsrechtliche Ebene, im Grundrechtsgefüge, wo man diese Frage dann auch einmal in die rechtlich richtige Form stellen kann.
Ja, also das ist eine sehr berechtigte Frage. Rechtlich, grundrechtlich, grundrechtsdogmatisch wird man das einordnen müssen bei den Grundrechten als Schutzpflichten. Also die Grundrechte haben ja nicht nur eine Abwehrfunktion gegenüber dem Staat, sondern sie verpflichten den Staat auch, sich schützend vor das Leben und die Gesundheit anderer zu stellen, der Menschen zu stellen, wenn diese bedroht ist. Natürlich muss sich der Einzelne erstmal vor sich selber schützen. Das ist der Einzelne sich selbst schützen. Das ist ja das Paradigma des freiheitlichen Rechtsstaats. Jeder ist zunächst mal für seine eigene Gesundheit verantwortlich. Wenn das aber nicht geht, weil ich mich in einem Kontext befinde, sei es räumlich, sei es persönlich, sei es beruflich, in dem ich mich nicht selber schützen kann, ist der Staat verpflichtet, aktiv Maßnahmen zum Schutz zu ergreifen. Und das war natürlich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen, Altersheimen, Senioreneinrichtungen der Fall. Die Menschen, die dort drin waren, die hatten keine Chance, sich selber vor dem Coronavirus zu schützen. Und deshalb wäre es vornehmliche Aufgabe des Staates gewesen, hier in Kooperation mit den Heimträgern für effektive Maßnahmen zu sorgen. Und das ist nicht passiert. Ich gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel. Im Freistaat Bayern, der sich ja immer in Gestalt seines Herrn Ministerpräsidenten rühmt, an der Spitze der Bewegung zu sein und alles perfekt zu machen und beim Lockdown die härtesten Maßnahmen und beim Schutz die effektivsten Maßnahmen, hatten wir erst Mitte Dezember 2020 eine Regelung, dass sich das Personal in Pflegeeinrichtungen zweimal in der Woche testen lassen muss. Bis vorher gab's das nicht. Und dadurch war natürlich der Eintrag oder die Eintragsgefahr des Virus in eine Einrichtung natürlich sehr stark erhöht. Und das hat dann in der Konsequenz dazu geführt, dass wir in den Alten- und Pflegeheimen schwere Verläufe hatten, viele schwere Verläufe mit hohen Todeszahlen, die hätten vermieden werden können, zumindest zu einem bestimmten Teil vermieden werden können, wenn man vorher ein effektives Testkonzept implementiert hätte und das dann auch durchgesetzt hätte. Ich halte das für ein grobes Versäumnis der politisch Verantwortlichen. Und stattdessen, um das mehr oder weniger zu kompensieren, wurde dann auf der Lockdown-Ebene härtestmöglich vorgegangen.
Gibt es Ansatzpunkte, dass man das als ein nachhaltig von Lockdown Betroffener, wie jetzt etwa, ja, man hat ein Yoga-Studio, was man seit Monaten nicht öffnen darf, wo man das zum Thema machen kann? Falsche Politik?
Also das ist die eigentliche dogmatische Schwierigkeit, an der ich schon jetzt längere Zeit rum überlege. Wie bringt man gewissermaßen das Unterlassen des Staates auf der einen Seite, oder nicht, vielleicht das Unterlassen ist vielleicht etwas zu scharf, aber das nicht hinreichende Maß an Schutzvorkehrungen auf der einen Seite mit dem Übermaß, was ja bis zu Ausgangssperren in Bayern ging in der Nacht, wie bringt man das dogmatisch zusammen? Und das haben die Gerichte bislang nicht versucht. Es wäre theoretisch denkbar, dass man bei der Erforderlichkeit der Maßnahme überlegt, ist denn das, was man unter dem harten Lockdown versteht, überhaupt im Hinblick auf die Zielsetzung, Überlastung des Gesundheitssystems, möglichst wenig Tote und schwere Verlaufe, erforderlich? Wenn ich doch auf der anderen Seite diejenigen, die davon in besonderer Weise betroffen sind, schützen könnte. Aber das ist dogmatisch bislang nicht zusammengebracht worden von den Gerichten. Das heißt also im Klartext, ich habe vor Gericht mit dem Argument, soll doch der Staat erstmal das, was er machen kann, tun, bevor er uns alle mehr oder weniger in den Lockdown schickt. Das wird vor Gericht wahrscheinlich keinen Erfolg haben.
Sie haben sich ja dann auch in dem Zeitartikel, der schon die provokante Überschrift hat, Justiz auf Linie, auch sehr kritisch dann zu der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte geäußert und dort zum Ausdruck gebracht, dass Sie die Großzügigkeit der Gerichte wie Sie es nennen, doch auch kritisch sehen. Sie haben dort formuliert, die Justiz sei mittlerweile auf Linie einer auf Repression fokussierten Exekutive. Statt der Corona-Politik der Regierung Grenzen aufzuzeigen, nicken deutsche Gerichte alles ab und drücken sich um eine entscheidende Frage herum. Was ist Ihre Einschätzung? Also Sie zeigen dort auf Defizite, die, ich glaube, jedem vertraut sind, der sich mal intensiv mit den Urteilen und Entscheidungen befasst hat, die wir da so haben. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also die Erklärung dafür, das wird wahrscheinlich vielschichtig sein. Zunächst mal möchte ich aber noch mal etwas ergänzen, was ich in diesem Artikel eigentlich eher nicht thematisiert habe. Ich bin, um es vorsichtig zu formulieren, erstaunt darüber, dass Karlsruhe total schweigt. Man hört vom Bundesverfassungsgericht praktisch überhaupt nichts in Corona. Das war in der Anfangszeit noch etwas anders. Da hat man ein paar Entscheidungen gehabt, wo es um die Versammlungsfreiheit geht, wo es um die Religionsfreiheit geht. Aber zu dem zweiten Lockdown, der jetzt immerhin auch, wenn er so etwas verniedlichend als Leid bezeichnet worden ist ab November, was für die Leute ja trotzdem hartes Schicksal war, nichts gehört. Das ist schon mal eine Erstaunlichkeit für sich. Die andere Frage, warum die Verwaltungsgerichte, die ja anders als das Bundesverfassungsgericht nicht selber entscheiden können, ob sie entscheiden wollen oder nicht, was die Zurückhaltung dort angeht, da bin ich etwas im Zweifel. Das müsste man mal auch rechtspsychologisch rechtspsychologisch untersuchen. Ich denke, dass die Bereitschaft der Exekutive und das, was Sie vorhin schon ansprachen, in ihre Gestaltungskompetenz, was den Umgang mit der Pandemie angeht, nicht hineinfunken wollten. Also die Verwaltungsgerichte haben gesagt, naja, die Politik und die Exekutive, die haben hier ein Konzept. Das Konzept heißt Kontaktreduzierung. Und mit einer hinreichenden Kontaktreduzierung habe ich die Infektionsreduzierung und damit erreiche ich die Verhinderung der Überlastung unserer Krankenhäuser. Und das ist gar nicht hinterfragt worden. Obwohl es ja auch etliche Stimmen auch aus der Epidemiologie und aus der Virologie durchaus gab, die sagten, es kommt nicht darauf an, jeden Kontakt zu verhindern, sondern es kommt darauf an, möglichst risikobehaftete Kontakte einzugrenzen. Also ich glaube, die Verwaltungsgerichte haben sich die Strategie der Exekutive zu eigen gemacht, oder sie haben sie zumindest nicht hinterfragt. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass ich eine doch deutliche Schwäche des Verhältnismäßigkeitsprinzips in seiner praktischen Anwendung sehe. Wir reden zwar in der Staatsrechtslehre seit Peter Lerche, seit 50 Jahren vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, vom Übermaßverbot. Es gibt Dutzende von Abhandlungen und Monographien dazu. Aber es besteht, und das sieht man jetzt ganz deutlich, immer noch eine große Unsicherheit in dem Umgang mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und das beginnt damit, dass wir bis heute eigentlich in der Corona-Pandemie nicht eindeutig festlegen, was ist eigentlich der legitime Zweck, den wir mit den Maßnahmen erreichen wollen. Ist es der Gesundheitsschutz des Einzelnen? Ist es der Gesundheitsschutz als Kollektiv gut? Ist es die Überlastung des Gesundheitswesens? Ist es der Schutz der Bevölkerung davor, möglicherweise nicht die entsprechende medizinische Behandlung zu bekommen? Oder ist es gar, was ich mittlerweile den Eindruck habe, ist es momentan nicht ein Inzidenzwert, den wir unbedingt erreichen wollen, den wir als verfassungsrechtlich legitimen Zweck ansehen? Also hier besteht eine große Unsicherheit, was wollen wir eigentlich erreichen und wie lässt sich das im Verhältnismäßigkeitsprinzip abbilden? Und ein letzter Satz dazu, da als Zweck immer nur der Lebensschutz angegeben wird. So ganz allgemein, Zweck ist es, so steht es auch im Infektionsschutzgesetz, Zweck ist es, Leben und Gesundheit zu schützen. Kommt natürlich ein anderes Rechtsgut daneben gar nicht an. Und hier liegt ein großes Manko, das meines Erachtens auch, wenn die Corona-Pandemie abgeklungen ist, dringend der Aufarbeitung bedarf.
Ja. So kommt es dann zu den Entscheidungen, in denen dann sinngemäß steht, also solange nicht auszuschließen ist, dass eine Maßnahme Infektionen verhindert, überwiegt dann das Interesse am Infektionsschutz und damit am Schutz von Leben und Gesundheit, wirtschaftliche Interessen, Interessen von Künstlern und Interessen von Kindern an der Beschulung, richtig, und so weiter und so fort.
Also wir haben letztlich das, die Gerichte haben das, gerade der Bayerische Verwaltungsgerichtshof auch, der gesagt hat, Leben ist wichtiger als Joggen. Und deswegen dürfe man auch ein nächtliches Joggingverbot anordnen. Wir haben den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu einer Art Passepartout-Formel kommen lassen, mit dem ich im Grunde genommen jede Maßnahme rechtfertigen kann und habe sie auch noch nur einen noch so geringen theoretischen Beitrag zur Zweckerreichung.
Sie haben Karlsruhe angesprochen. Vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen, dass wenn Karlsruhe still bleibt, so dazu, was denn eigentlich das Übermaßverbot jetzt konkret in der Corona-Krise bedeutet und welche Grenzen es setzt, ist es vielleicht auch gar nicht so ein Wunder, dass die Verwaltungsgerichte dann auch gar nicht solche Fragen stellen.
Naja, also das finde ich eigentlich schon, denn wir haben ja im Grunde genommen das Prinzip, dass sich zunächst die Verwaltungsgerichte mit den Sachen, die Fachgerichte mit den Dingen befassen und dann, jetzt Anführungszeichen nach Erschöpfung des Rechtswegs, die Verfassungsgerichte. Also das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass Karlsruhe sich nicht gleich sofort äußert. Aber es gibt ja auch in Karlsruhe Eilverfahren. Nun könnte es theoretisch sein, ich weiß das nicht, nur von einem Fall weiß ich es, dass in Karlsruhe gar keine Verfassungsbeschwerden anhängig sind und auch keine Eilverfahren gegen die Corona-Maßnahmen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß persönlich auch von mehreren Verfassungsbeschwerden, die eingelegt worden sind, die aber dann als unzulässig erklärt worden sind, weil der Rechtsweg nicht erschöpft wird oder die Grundrechtsrüge nicht substanziiert dargelegt war. Aber es war ja in der Vergangenheit auch immer so, dass sich das Bundesverfassungsgericht über formelle Zulässigkeitshürden dann, wenn sie bestimmte Dinge entscheiden wollten, auch hinweggesetzt hat. Stichwort die unmittelbare Betroffenheit etwa im Polizeirecht und im Nachrichtendienstrecht. Ich kann gegen polizeirechtliche Gesetze, nachrichtendienstrechtliche Gesetze, auch wenn ich nicht unmittelbar betroffen bin, Verfassungsbeschwerde erheben, weil ich ja mal betroffen sein könnte. Also das Bundesverfassungsgericht könnte schon, wenn es wollte, sich mit den Dingen befassen. Und dass die Verwaltungsgerichte sich damit nicht so sehr vertieft befassen, ist meines Erachtens gar nicht verwunderlich, weil das eben nicht ihr Kerngeschäft ist.
Eine Chance hatte das Bundesverfassungsgericht im zweiten Lockdown, nämlich ganz, ganz früh schon, ich glaube 11. November plus minus zwei Tage. Da gab es dann eine Entscheidung, die aus Bayern kam. Da ging es dann um Gastronomen. Und die dort eine einstweilige Anordnung erwirken wollten. Und zu meiner Überraschung kam dann in der Entscheidung, das war noch vor dem 28a, kein Wort zu den ganzen Fragen, die man jetzt stellen kann an die Solidität von 28 und 32 IFSG. Ja. Gar kein Wort dazu und eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, die eigentlich auch nicht so viel anders war, oder dann in der Folgenabwägung, die auch nicht so viel anders war, wie das, was uns von den Verwaltungsgerichten vertraut ist. Ja. Vielleicht eine frühzeitige Festlegung auch des Bundesverfassungsgerichts, vielleicht ein frühzeitiges Zeichen, dass man jetzt auch nicht wirklich geneigt war, hier jetzt einzugreifen und Verantwortung zu übernehmen. Denn die Verantwortung übernehmen die Gerichte ja immer nur dann, wenn sie für die Kläger entscheiden. Und nicht dann, wenn sie die Sachen abweisen.
Also, wie gesagt, das ist Spekulation, aber das Bundesverfassungsgericht hat ja auch in anderen Kontexten eigentlich nicht gezögert, dem Gesetzgeber oder der Exekutive in die Parade zu fahren, jetzt ist mal etwas salopp zu formulieren. Ich meine, dass das ein Thema ist, wo man sich natürlich dreimal überlegt, was man in eine Entscheidung hineinschreibt und ob man etwas aufhebt, das ist ja die eine Frage. Aber ich hätte mir schon erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht irgendwelche Maßstäbe formuliert. Das machen sie ja sonst auch immer, an denen sich die Exekutive und die Legislative doch zu orientieren haben. Dann werden sie sagen, gut, das ist einem Hauptsacheverfahren vorbehalten. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, haben wir jetzt ja schon ein Jahr Pandemie und eine Hauptsacheverfahren haben wir auch noch nicht, eine Hauptsacheentscheidung haben wir auch noch nicht gehabt. Also es ist alles etwas überraschend, dass von dort wenig Signale kommen, wo nun eigentlich die Grenzen liegen und was man eigentlich womit abzuwägen hat. Und die damit verbundenen Fragen. Ja.
Auch die Landesverfassungsgerichte, die ja jedenfalls in der Summe, glaube ich, noch deutlich mehr Entscheidungen, die bekannt geworden sind, begründet worden sind, gemacht haben, da ist das Bild eigentlich auch nicht anders als bei den Verwaltungsgerichten.
Also zu den Landesverfassungsgerichten muss man, ich würde jetzt sagen, in eher negativer Hinsicht den Bayerischen Verfassungsgerichtshof hervorheben. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat im Rahmen der Popularklage, wir haben ja in Bayern hier die Möglichkeit, dass jeder unabhängig von seiner Betroffenheit per Popularklage Rechtsnormen des bayerischen Rechts auf die Verfassungskonformität mit der Bayerischen Verfassung überprüfen lassen kann. Und wir hatten eine Vielzahl von Verfahren beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof, die nahezu alle mehr oder weniger Textbaustein gleich, ich würde sagen, abgeschmettert worden sind. Auch ohne Bereitschaft des Gerichtshofs hier fundamentaler einzusteigen. Das war natürlich auch alles Eilverfahren. Im Rahmen der Popularklage gibt es auch Eilverfahren. Und da hat der Verfassungsgerichtshof sich mehr oder weniger immer damit begnügt zu sagen, na ja, eine offensichtliche Verfassungswidrigkeit, die auch eine Aufhebung oder außer Vollzugssetzung im einstweiligen Rechtsschutz rechtfertigen würde, ist nicht erkennbar. Und dann kam halt die Abwägung, Leben und Gesundheit steht über allem und alles andere hat in Hintern zu stehen. Also insofern haben Sie recht, auch die Landesverfassungsgerichte sind hier involviert, aber auch mit wenig Kritikbereitschaft, sagen wir es mal so, vorsichtig.
Um vielleicht, da wir jetzt gleich am Ende der Zeit ist, noch ein bisschen versöhnlich abzuschließen. Es gibt eine neuere Entscheidung aus Karlsruhe von Anfang Februar. Die hat mich ein bisschen aufhorchen lassen. Sie weist zwar ab, das war eine bayerische Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zum Thema Schulöffnung. Und da hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof etwas gemacht, was ich kenne, was auch ein ganz großes Problem ist. Oder der typische Ablauf dieser Eilverfahren ist wie folgt. Man trägt etwa vor, also jetzt nur am Beispiel Schulen, das könnte ich aber an anderen Beispielen auch machen, man trägt vor, dass es doch die und die Erkenntnisse gibt jetzt zu den Infektionsrisiken in den Schulen und leitet dann daraus ab, dass, also jedenfalls die Schließung, so wie sie, sagen wir mal nach damaligem Stand Ende Januar war, nämlich komplett, doch nicht mehr verhältnismäßig sei. Und dann bekommt man eine Entscheidung des Gerichts, wo einem dann anhand von, dann fangen die Richter an zu googeln, und vorzugsweise mit irgendwas, was sie auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts finden, belehren sie einen dann darüber, dass man doch nicht verstanden hat, wie die Lage wirklich ist. In dem Fall, den das Bundesverfassungsgericht dann hatte, wurde gerügt, dass man da ganz wesentlichen Sachvortrag einfach übergangen hatte in der Entscheidung. Mhm. Und das hat, da hat dann ist die Verfassungs- oder die 1-2-Anordnung ist nicht erlassen worden, weil wegen keine Erschöpfung des Rechtswegs, weil man habe Gegenvorstellungen machen müssen beim bayerischen VGH. Aber immerhin schreibt das Verfassungsgericht dann doch recht deutlich in seine Entscheidung herein, dass man es doch beim bayerischen Verwaltungsgerichtshof sich nicht so leicht machen konnte, das da einfach ganz wesentlichen Sachvortrag zu übergehen und mit irgendwelchen eigenen Belegstellen aus dem Internet.
Das ist interessant. Die Entscheidung, exakt, die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Aber das ist natürlich schon auffällig. Das ist auch bei der Rechtsprechung des bayerischen Verfassungsgerichtshofs so. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele Verfassungsrichter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof zugleich Richter am VGH sind, die berufsrechtlichen Mitglieder. Und das ist immer sehr frappierend, wenn man diese Entscheidungen liest. Da hat man dann zeilenweise RKI-Zitate, die dann aber ihrerseits nicht normativ eingebettet werden. Mhm. Sondern da heißt nur, das ist so und Schluss. Und vor allen Dingen machen sie es ja in anderen Kontexten nicht. Das RKI hat zum Beispiel festgestellt, dass das Ansteckungsrisiko im Einzelhandel niedrig ist. Das ist eine, das hat, findet sich aber in der jüngsten Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs zum Einzelhandel nicht wieder. Also man hat auch schon ein bisschen das Gefühl, dass da etwas selektiv gearbeitet wird bei der Auswertung dieser Daten. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich Aufgabe der Gerichte, die normativen Konsequenzen daraus auch normativ zu behandeln und nicht zu sagen, so ist es. Mhm.
Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht kommt ja dann doch mal irgendwann, hoffentlich demnächst, ein paar klärende Hinweise von vielleicht doch etwas höherer Stelle in der Gerichtshierarchie. Ja. Wir haben ja darüber gesprochen. Für heute darf ich Ihnen erstmal ganz herzlich danken, Herr Lindner, für dieses spannende Gespräch, was wir hatten. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch.